Kleine Bemerkung vorweg. Ich habe innerlich die ganze Zeit lächeln müssen, weil das Thema war bekannt, so wie Birgit es gerade gesagt hat. So, es geht um Gemeinde. Man hätte jetzt lauter Gemeindelieder singen können. Und wir haben genau das gesungen, was dran ist. Und ihr werdet es heute merken, dass das sowas von zusammengeht. Das sind einfach so die schönen Dinge im Gemeindeleben, dass man manchmal erlebt, da läuft nicht alles rein zufällig ab, sondern da kommt so manches zusammen, was wirklich zusammengehört. Ja, und damit geht's schon los. So, die Enkelkinder, die Kinder stehen um ein Bett herum. Großvater liegt in den letzten Zügen und er merkt, es geht zu Ende. Und dann sagt er, ich habe noch einen wirklich letzten Willen. Bitte, bitte verkauft mein Auto nicht, sondern lasst es in der Garage. Und wenn es geht, einmal im Jahr polieren und in der Zwischenzeit mit Tüchern abdecken. Das wäre wunderschön. Und dann starb er. Das ist eine wirkliche Fiktion. Denn wenn es auf das Letzte zugeht, auf den Tod zugeht, dann hält man sich nicht mehr mit einem Firlefanz aus. Und auch wenn es ein Bugatti wäre, der im Stall steht. Sondern da geht es ums Wesentliche. Ganz was Wichtiges. Das für mich Eigenartige war und im Laufe der letzten Jahre immer stärker geworden, dass der letzte Wille Jesu in der Kirche, in den Gemeinden fast keine Rolle gespielt hat. Das war wenige Stunden vor seinem fürchterlichen Tod. Und das, was er sich da von uns gewünscht hat, tut uns leid. Was ist passiert? Er hat sich etwas gewünscht. Ich lese es mal vor. Im Johannesevangelium, ich bin übrigens ein absoluter Fan von Johannes, weil der für mich der Augen- und Ohrenzeuge Jesu war. Und da gibt es nichts dran abzuknabbern, sondern das ist derjenige, auf den wir wirklich uns verlassen können, wenn es darum geht, was hat Jesus eigentlich gesagt? Was hat er gedacht? Im 17. Kapitel, Vers 21, sagt er, alle sollen eins sein, wie du, Vater. Das ist also er betet gerade für die Jünger und so. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und wie ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Da könnte man schon den Gedanken bekommen, hat Jesus überhaupt gewusst, was er da sagt? Er kennt doch uns Menschen. Er kommt aus einem Volk, von dem man heute noch sagt, dass wenn drei Juden zusammenstehen, nein, wenn zwei Juden zusammenstehen, haben sie drei Meinungen. Also das ist so in dem Blut drin. Und deswegen haben die auch so unglaubliche Schwierigkeiten in ihrer Knesset, da mal irgendwie auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen, den gibt's fast nicht. Es ist ein Wunder, dass es bis jetzt so läuft, wie es läuft. Das heißt, er hat eigentlich die Erfahrung mit Menschen, wie Menschen gebaut sind. Er sagt aber, seid eins, wie wir eins sind. Er wünscht sich das. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er läuft einer Illusion hinterher. Ach ja, es wäre ja auch super, wenn es so wäre, wenn diese Gemeinde sich so verhalten würde, so wirklich liebevoll und einheitlich und so, wäre ja auch schön. Oder seine ganze Botschaft ist eine einzige Überforderung. Wir sind damit überfordert. Und warum ist das so? Das Problem ist, dass wir mit unserem Denkgefüge, was Einheit wäre in einer Gemeinde, dass wir mit diesem Denkgefüge an das herangehen, was Jesus gesagt hat. Wir haben Vorstellungen von Einheit. Wir denken alle das Gleiche. Wir wollen an das gleiche Ziel. Und wir haben die gleiche Wahrheit. Und sobald in einer Gemeinde, am Anfang, wenn sie jung beieinander ist, läuft das alles noch ganz gut. Keiner weiß ja genau, wo der andere steht. Sobald man mal länger und näher zusammen ist, merkt man plötzlich, da tun sich ja Gräben auf. Wie die oder der mit der Bibel umgeht, also geht's ja gar nicht. Eine der tiefsten Gräben, die zurzeit mitten in der evangelikalen Gemeindewelt aufbrechen, sind genau diese Schwierigkeiten. Noch schlimmer, da ist doch einer glatt für Segnung der Gleichgeschlechtlichen. Ja, da hört es für mich auf. Entweder der geht oder ich gehe. Oder man ist mit anderen Dingen nicht zufrieden, nicht einverstanden. Man will es anders haben, weil wir ein Denken haben von Einheit. Es muss einheitlich sein. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder dasselbe was anderes denkt und nicht alle das Gleiche? Wenn die Wahrheit plötzlich verschieden ist, das kann ja wohl gar nicht sein. Christoph Hesselbart hat mal bei einer Versammlung, ich war da zufällig auch mit dabei, plötzlich auf eine Frage antworten müssen. Ja, und wenn es jetzt zu einem Konflikt kommt zwischen der Liebe, so der Einheit untereinander und der Wahrheit, was zählt dann letztlich? Der wollte natürlich hören, dass Hesselbart sagt, die Wahrheit ist das Entscheidende. Und so ein bisschen, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst, würden wir auch sagen, hey, einen Moment mal, wenn einer wirklich anders tickt in bestimmten Fragen, im Umgang mit der Bibel zum Beispiel, wenn der so tickt, dann haben wir keine gemeinsame Basis. Und Hesselbart hat kaum überlegt, hat nur gesagt, es ist ganz klar, dann hat die Liebe den Vorrang. Wegen der Wahrheit haben sich Christen zu allen Jahrhunderten rein verbal, also mit Worten oder sogar mit Waffen die Schädel eingeschlagen für die Wahrheit. Für die Liebe ist mir kein Fall bekannt. Dass einer dann sagt, du liebst nicht genug oder wie auch immer und dann deswegen angreifen. Was kann also eine Gemeinde zusammenhalten, damit die Einheit, wie wir sie uns vorstellen, läuft? Das eine ist, es gibt eine Gruppe oder ein Einzelner. Häufig ist es ein Einzelner, der sagt, das ist unsere Kodex des gemeinsamen Verstehens, das ist unsere Richtlinie, da geht's lang, das ist unsere Wahrheit und so geht's, Feierabend. Und wem das nicht passt, da ist die Tür. Wem das nicht passt, geh. In früheren Zeiten hat man dafür auch Gewalt angewendet. Wenn Leute plötzlich anfingen, anders zu denken. Wir müssen ja nur mal an die Zeit denken der Reformation, auch Vorläufer der Reformation. Wie wurde mit denen umgegangen? Die Hussiten, die Waldenser. Da fällt einem nichts mehr ein. Aber so hält man natürlich den ganzen Laden zusammen. So glauben wir und nicht anders. Die Wahrheit war also immer ein etwas sehr suspekt, eigenartiges Kriterium, Gemeinschaft zu gründen. Und jetzt gucken wir mal hin. Hat das jetzt nun Jesus nicht gesehen? Hat er wirklich dieser Illusion sich hingegeben, dass wir Menschen, wir ewigen Querdenker, mittlerweile haben wir eine ganze Bewegung in unserem Volk, die sich langsam offenbart als Querdenker, das ist der Normalfall. Und hat er das nicht gewusst? Doch, er hat es gewusst. Er hat nämlich gesagt, und ich lese es jetzt nochmal, sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Also das, was wir heute gesungen haben, der eigentlich der Thronsaal Gottes ist ein Stück weit bei uns drin. Nach wie vor kapieren können wir das nicht. Das geht nicht in unsere Gehirnwindungen rein. Sich vorzustellen, was wir eigentlich jeder von uns für eine unglaubliche Würde hätten, wenn wir uns bewusst wären, dass Gott in uns lebt. Ja, Jesus hat es gesagt, damit sie eins, sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Was ist dann, wenn Jesus in uns ist? Was kommt denn da so zum Tragen? Ich vermute ein wenig von seinem Wesen. Ein Wesen zum Beispiel der Barmherzigkeit. In seinem Umkreis konnten Leute aufatmen, schnaufen, da sein, die überall gesellschaftlich und das Recht unter den Frommen hinten runtergefallen sind. Die es nicht geschafft haben. Die moralisch Bauchlandungen hingelegt haben. Mit denen war er zusammen. Es wird immer wieder beschrieben. Jesus saß mit den Jüngern, mit den Sündern zusammen. Er liebte sie. Was hat er für Typen sich angezogen? Einen Matthäus, einen genau von der Sorte der Ausbeuter der damaligen Zeit, die einfach unseren Hass verdient hätten. Die aufgrund der Rückendeckung durch die Römer ihre eigenen Landsleute ausgebeutet haben. Schön in die eigene Tasche. Mit dem Zachäus war es nicht anders. Der ist nicht nur auf den Baum gestiegen, weil er dann da oben eine bessere Sicht hatte. Der durfte gar nicht in der Masse stehen. Weil da hätte er erleben können, dass er plötzlich einen Dolch in den Rücken bekommt. Denn das war ein Kollaborateur und die hatten bestimmte Gegner im Volk Israel, die jeden Kollaborateur, wo sie ihn mal irgendwo erwischten, dass es nicht ihnen an Kragen geht, aber dem, dass dann mit dem ein Garaus war. Also Jesus saß mit dem zusammen. Seine Barmherzigkeit, eins. Dann die Annahme von Menschen, die eigentlich nicht in seinen Geschmack passen, wie wir denken. Wer mag schon so einen kleinen, frechen, aufmüpfigen, ehrgeizigen Typen wie den Johannes? Man muss nur mal lesen, was so in der allerersten Phase von Jesus davon mit dem Johannes zu erleben gab. Das war nicht sympathisch. Jesus redet von seinem Tod und der Johannes mit seinem kriegen wir einen gescheiten Job in deinem Reich? Völlig egozentrisch, unsympathisch. Und Jesus hat ihn geliebt. Diese Annahme ist unwahrscheinlich. Das hat ein bisschen was von Göttlichkeit. Aber wenn er in uns lebt, dann müsste wenigstens ein Hauch davon durch unsere Poren hindurchkommen. Ich nehme den anderen an. Oh, der verzapft Sachen, da schlucke ich und schlucke ich und schlucke ich. Aber ich nehme ihn als Mensch an. Ich schätze ihn wert. Es müsste uns ja relativ leicht fallen, wenn wir daran denken, dass jeder von uns eigentlich Wohnstätte des Gottes ist, den wir verehren. Eine größere Wertschätzung könnten wir uns ja gegenseitig gar nicht bringen als die. Oder sind wir schon alle von dieser Gesellschaft so geprägt, dass wir sagen, ja, wenn du Leistung bringst, dann schätze ich dich auch. Und wenn du dich angepasst und gut verhältst, dann finde ich dich ganz sympathisch. Das ist nicht vorgesehen, sondern vorgesehen ist, dass Jesus in uns unser Verhalten verändert. Wir wünschen uns manchmal, dass er redet, dass er zu uns redet, dass der Heilige Geist jemand ergreift und dann das Prophetische redet. Alles wunderbar. Aber was Gott interessiert ist, dass sich unser Verhalten untereinander verändert. That's different. Das ist eine andere Geschichte. Ja, also eine Gemeinde ist so etwas eine Zusammenfassung von Menschen, die mit Jesus in einer innigen Weise so verbunden sind, dass er die Möglichkeit hat, das Verhalten zu verändern. Solche Leute kommen zusammen, solche Leute halten dann auch Spannungen aus und können einen anderen auch stehen lassen mit seiner anderen Denkweise über Wahrheit. Ah, die ist doch unteilbar. Ja, das sind alles philosophische Gedanken. Aber wenn wir mal schauen, wie viele Wahrheiten wir allein in der Bibel haben, wo wir heute auch nicht mehr sagen würden, oh nein, also so, ja nicht, ne? Also wenn Gott zornig wird und dann Blitze schleudert und deine Nase rot wird und so, das steht in der Bibel, das ist also wahr. Ich würde sagen, ja, das ist sehr zeitbedingt. Damals haben die Leute das so verstanden, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, ein Gewitter mit Donner und Blitz überhaupt zu erklären. Also Wahrheit ist sehr relativ, auch in der Bibel. Aber für uns ist es wichtig, was Jesus sich gewünscht hat, was mit einer Gemeinde passiert, die sich ihm verbunden fühlt. Ich lese einen Text vor, aus Johannes 17, aber jetzt ein bisschen später. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. So, ich in ihnen und wir und ich in dir und wir zusammen bei ihnen. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Die meinen sind zunächst mal vielleicht, kann man so sehen, die Jünger, die Jesus um sich herum geschart hatte, aber das geht ja weiter. Und die meinen sind die, die zu Jesus gehören. Und eine Gemeinschaft, an der die Welt erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist. Kommt das nicht ein bisschen unserer Sehnsucht nahe, wie können wir Menschen gewinnen und auf Jesus aufmerksam machen? Manche denken dann, oh ja, da müssen wir ja noch mehr Action machen, noch mehr Aktionen und allem Möglichen. Nein, nein, unsere Beziehung zu Jesus muss so werden, dass wir langsam aber sicher authentisch werden oder dass er in uns unsere Authentizität verstärkt, dass wir nicht Christsein spielen, sondern Nachfolger Jesu werden. Gut, ein weiterer Punkt, der uns helfen kann. Und ich finde ihn auch ganz originell, weil er so nicht so ohne weiteres sofort zu erkennen ist. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium schildert Johannes Jesus in einem Moment, wo er prophetisch auf sein Leben und sein Lebensende zugreift, sagt er in Johannes 2,19 folgende: Jesus gab ihnen zur Antwort: Reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das immer als eine Symbolrede verstanden. Jesus hat sich so ein bisschen mit dem Tempel verglichen und der wird dann abgerissen und der wird ja in 3 Tagen wieder aufgebaut. Das heißt also, er steht wieder auf. Auferstehung. Genau. Doch als Jesus vom Tempel sprach, hatte er in Wahrheit seinen Leib gemeint. Später, nachdem er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger wieder daran, dass er dies gesagt hatte. Das ist interessant. Wenn Jesus seinen Leib wirklich gemeint hat, dann ist das Ganze eine Vision der Zukunft. Dieser Tempel hier, sagt Jesus, er hat ja mal an einer anderen Stelle hat er ja mal gesagt, hier ist mehr als der Tempel, meinte sich. Also dieser Tempel hier wird abgerissen und er wird viel größer aufgebaut werden. Denn seit Anbeginn der Christenheit verstehen sich die Gemeinden als Leib Christi. Und jetzt ist der Leib Christi tatsächlich auferstanden in den Gemeinden. Wir sind sozusagen die Folge der Auferstehung Jesu. Jeder von uns ist ein Glied im Leib Christi und das macht die Qualität einer Gemeinde aus. Jetzt kommen die Dinge, die dann manchmal manchen so hart ankommen. Ja, aber wie ist es denn dann, wenn in einer Gemeinde man das Gefühl hat, da sind Glieder dabei, die nun wirklich kontraproduktiv arbeiten? Das ist der Punkt, den auch Paulus beschreibt. Man sagt, dann geht hin, redet mit ihm erstmal privat, unter Schonung seines Selbstwertgefühls, würde man heute sagen, dann redet zu zwei oder zu dritt mit ihm. Und wenn dann gar nichts greift, dann sagt ihm bitte, hey, es ist besser für dich, wenn du gehst. Das ist eine ganz andere Geschichte. Was wir heute haben, ist eher Gemeindeleben als Drehtüreffekt. Man geht eine Zeit lang in eine Gemeinde, ja, das ist ganz lustig, Mom, nett und so, Predigten, Musik ist in Ordnung. Und dann ist mit der Zeit, ja, dann ist das nicht ganz richtig und dann das nicht und dann das nicht. Und dann geht man ganz leise wieder und dann findet man wieder eine Gemeinde. Hier in der Gegend ungefähr 10 Stück. Man kann also überall mal reingehen, nicht? Und eine Zeit lang mitleben, dann wird man auch am Anfang auch nett hofiert. Und wenn dann diese Gewöhnung da ist auf beiden Seiten, ne, dann wird es höchste Zeit, dass die Drehtüre sich wieder dreht. Jeder von uns durch seine Beziehung zu Jesus ist ein Glied in diesem Tempel, in diesem Leib. Deswegen gibt es keinen neutestamentlichen Tempel mehr. Dass man ihn dann trotzdem wieder gebaut hat, dass man die alten Kaiserhallen wieder aufgebaut hat und nicht aufgebaut, sondern benutzt hat, weil man einen großen Versammlungsraum brauchte und so. Und mit der Zeit schlich sich das dann alles ein und dann wurden die Kirchen immer größer und immer pompöser und was nicht noch alles. Alles auch zur Ehre Gottes natürlich, wurde alles unterstützt. Aber in Wirklichkeit war es auch zum Teil einfach bloß eine Selbstdarstellung. Ich brauche ja nichts von Ulm reden, wo es wirklich der Bürgerstolz war, der diesen Turm ein bisschen diese Höhe hinaufgetrieben hat. Wir wollen den höchsten Kirchturm der Welt. Ach ja, das hat ja auch noch was mit Gott zu tun. Naja, später. Nein, das tut so weh. Und man sagt, da ist wieder das menschliche Verständnis reingekommen und hat gesagt, die Gemeinde als solche, dass sie wirklich dieser Leib Christi ist, dass es diese lebendige Zelle, dieser Tempel ist, in dem man drin lebt. Das kann eine Schule sein. Oh, sind wir hier? Ja, es kann eine Schule sein. Ist völlig egal. Völlig egal. Hauptsache, es kommen Menschen zusammen, die Jesus lieben. Anders ausgedrückt müsste man noch sagen, die begriffen haben, dass sie von Jesus geliebt sind. Das ist ja noch schwieriger. Wann begreift man das denn endlich mal? Wann gehen wir davor mal auf die Knie und sagen, Gott, ich verstehe alles, aber nur das eine nicht, dass du mich so liebst. Wumm. Das ist Gemeinde pur. Dann bin ich nämlich auf einem wunderbaren Sockel voller Demut. Und selbst wenn ich 20 Jahre schon Gemeindeleiter war oder Predigten gehalten habe, weißt du, guck was, ich bin auf den Knien vor Gott, der mich liebt, obwohl ich es nicht verstehe. Und das bringt, da gibt es keinen, nicht einmal einen Sockel. Und wenn ich mir dann so anschaue, was im Laufe der Jahrhunderte mit unserem wunderbaren christlichen Glauben passiert ist, dass er so langsam so auch eine Kaste geschaffen hat von schier fast Unberührbaren. Ich habe mal eine Veranstaltung in Berlin mitgemacht. Ja, es war ein großer Festtag und an dem Festtag in dem großen Stadion zog die Kirche herum, machte seine Prozession. Und der Highlight dieser Prozession war, alle kamen in dem höchsten Ornat, den sie sich vorstellen konnten. Also da waren Orthodoxe dabei mit goldenen Krönchen und mit Stola und die Katholiken auch und selbst Evangelische waren zwei, drei dabei mit Stola runter und alle schön angezogen. Hinter ihnen folgten die Mönche, dann folgten die Nonnen und dann folgte nicht das Volk Gottes. Was für ein Kirchenverständnis. Da werden Leute nach oben gefördert, das wollen die Menschen ja auch. Ja, ich habe neulich mit dem Weihbischof gesprochen. Der hat mir sogar in mein Buch reingeschrieben. Und dann bin ich ja, was bin ich dann? Ha, ich habe ein Buch, wo der Weihbischof drin geschrieben hat. Das liegt in uns. Aber das ist ja das, was Jesus sagen will. Hey, ihr seid untereinander Geschwister. Fertig. Ihr seid mit mir verbunden und weil ihr mit mir verbunden seid, seid ihr untereinander Geschwister. Was wollt ihr denn noch? Kann es noch was Höheres geben? Ja, also unsere Sehnsucht ist verständlich. Wir sehen uns danach, dass Menschen Jesus kennenlernen und das ist etwas, was zur DNA einer Gemeinde gehört. Ich habe das mal, Bonhoeffer hat es ja mal ziemlich deutlich gesagt, die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Das war von Bonhoeffer ein für ihn sehr wichtiger Satz, den er auch durch Artikel noch bekräftigt hat. Eine Kirche, die nur für sich selber da ist, oder eine Gemeinde, die nur für sich selber da ist, die hat anscheinend irgendwas von Jesus nicht begriffen. Denn in unseren Herzen muss diese Sehnsucht, dieser Hunger brennen. Was kann geschehen? Was sollte geschehen? Wie sollten wir uns weiterentwickeln, dass Menschen Jesus kennenlernen? Nach wie vor. Das ist der Antrieb für eine christliche Gemeinde. Es gab noch eine interessante Gemeindeaufbautheologin in England, die Anne Hibbert. Die hat mal gesagt, die Gemeinde lebt zum Wohl ihrer Nichtmitglieder. Das war der Satz. Die Gemeinde lebt zum Wohl ihrer Nichtmitglieder. Gucken wir mal in unseren normalen Gemeindebetrieb, dann müssen wir mal sagen, wir tun alles, damit unsere Gemeindemitglieder sich wohlfühlen, dass sie auch nicht weggehen, also Drehtüreffekt und so, sondern dass sie hier ein Stück geistliches Zuhause finden. Alles wunderbar, auch notwendig. Aber das Entscheidende ist, wir leben in einer Gemeinde für die Menschen, die nicht hier sind. Von Bonhoeffer bis Hibbert ist das ein ganz klares Signal, abgesehen von Jesus, der auch gesagt hat, um was es ihm geht, seine Menschen an sich zu ziehen. Ja, die Gemeinde als ein Haus für alle Völker. Gut, also es braucht nicht noch mehr Action, sondern es braucht in erster Linie eine zweiherzliche Beziehung. Die eine herzliche Beziehung ist die zu Jesus und die andere ist die untereinander. Ist nicht so einfach, aber es gibt wunderbare Hilfsmittel. Jesus hat schon gezeigt, er hat die Jünger immer zu zweit weggeschickt. Also so Zweierseilschaften, Dreierseilschaften maximal, die sich regelmäßig, sagen wir jeden Monat mal treffen, untereinander austauschen. Davon leben, das ist eine lebendige Zelle in einer Gemeinde. Das braucht es. Warum braucht es das? Ich hole jetzt ein letztes Mal aus und dann habt ihr es hinter euch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, dass eine der ganz großen Mangelware-Sachen Sand ist. Auf der Welt mittlerweile. Der Sandverbrauch ist viel höher, als wir überhaupt richtigen Sand haben, den wir verarbeiten könnten. Und zwar für Beton. Als ich das zum ersten Mal hörte, die Nachrichten, dass da bereits Schmuggelschiffe nachts in Flussmundungen reinfahren und dort Sand buddeln und den dann wegfahren und teuer verscherbeln, man kann dann Geld verdienen wie Sand am Meer, da habe ich gedacht, das ist doch das Geschäftsmodell für die Leute, die in der Sahara wohnen und drumherum. Verkauft auch euren Sand, so wie Öl. So viel Sand ist da. Das Komische ist, der Sand ist nicht für Beton zu gebrauchen. Denn der Wind, der ständig über die Sahara hin und her strömt und so, rubbelt die Sandkörnchen ihre gesamten Ecken und Kanten ab. Und die braucht's, wenn man Beton machen will. Wenn man den mit Sahara-Sand machen würde, würde der ihn sich einfach nicht halten. Was haben jetzt wir mit dem Sahara-Sand zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn wir in eine Gemeinde gehen, dann sollten wir zutiefst innerlich bereit sein, sagen, ich brauche dieses ein bisschen Reiben aneinander. Ich brauche das. Ich bin, nachdem ich mich bekehrt habe, noch nicht den alten Adam, oder bei einer Frau würde man sagen, die alte Eva, losgeworden. Ich habe immer noch Ecken und Enden, die nicht so einfach zu packen sind. Aber wenn ich in eine Gemeinde gehe, wenn ich in diesen kleinen Dreiergemeinschaften oder wie auch immer, wenn wir eine Zeit lang miteinander leben und so, dann werden Dinge zur Sprache kommen und werden ein Stück mehr und mehr mich verändern, mich sozusagen ewigkeitsfähig machen. Nicht sofort, nicht schnell, aber doch. Mehr Menschen, die eine Liebenswürdigkeit gewinnen, die andere Menschen anzieht und die auch sein Reden von Gott und von Jesus authentisch machen. Es gibt also kein Solo-Christentum. Es gibt ein Miteinander, das unser Zusammenleben uns so schleift, dass wir in keinen Beton mehr verbaut werden können. In keine hässlichen Betonklötze. Da kann jeder jetzt für sich selber einsetzen, was er will. Es gibt ja auch seelische Betonklötze, wie verdrehte Neigungen, komische, unangenehme, ja, Verhaltensweisen, alles Mögliche. Es gibt so Betonklötze, die uns auch abstempeln würden. Wir sind, wenn wir Sahara-Sand geworden sind, sind wir nicht mehr für solche Festlegungen zu gebrauchen. Ein unglaublich kostbarer Effekt von Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt mal einen Ausflug kurz noch sagen darf, Ordensgemeinschaften, die auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind und leben müssen, haben zwei Möglichkeiten. Entweder es lebt jeder seine Berufung solo und vermeidet jede Art von Gemeinschaft, dann findet man eine Ordensgemeinschaft vor, wo jeder, der die ein bisschen näher kennt, dann sagt, ich gehe überall hin aus Liebe zu Gott, aber in den Club gehe ich nicht. Und es gibt andere. Ich war mal, da waren wir noch ganz jung, für ein paar Tage bei Franziskanern in der Nähe von Oberndorf, dort wo Stille Nacht, Heilige Nacht zum ersten Mal gesungen wurde, auf der anderen Seite laufen. Und dann haben wir in dieser Gemeinschaft mitgelebt. Das war ein Traum, wie die miteinander umgegangen sind. Sie haben solche hungrigen Augen bekommen und geguckt, wie die aufeinander geachtet haben. Und ich erkenne auch das Gegenstück dazu, wo das Mittagessen mit Suppe und Nachtisch und allem drum und dran, Gebet, Suppe, Nachtisch, also Hauptgang und allem, genau 13 Minuten dauerte. Jeder hat runtergeschlungen, was da war, obwohl das ja eine edler, berühmte Gemeinschaft war, und stand auf und war weg. No Kontakt. Und dann habe ich ja 8 Tage in dieser Kommunität gewohnt. Ich habe jeden Tag, anstatt ich eigentlich wollte, brauchte ich mal Zeit für Bibel und so, kam ich jeden Tag mindestens 1, 2 von den Mönchen, um sich auszuheulen. Weil sie es nicht selber ausgehalten haben. Manche haben ein Hobby gefunden, dann konnten sie leben. Solo-Christentum. Mit Jesus geht das nicht. Dann kann ich 100-mal Religion und fromm und alles Mögliche leben. Es geht nur in einer Gemeinschaft, die auch bereit ist, dass sie in Demut erträgt, dass alle ja auch ein Stückchen weit schleifen. Der Wüstenwind der Sahara, der ein bisschen rubbelt. Was lernen wir aus dem Ganzen? Wenn es eine Zeit gibt, in der wir Gemeinden gebraucht haben, mehr denn je, dann ist es die jetzige. Aber wir merken auch, die Zeit der etablierten Religiosität scheint irgendwie vorbei zu sein. Was habe ich heute Morgen im Radio gehört? Alle 10 Minuten verlässt in der Nähe von Norden, im Norden jedenfalls, eine Person die Kirche. Egal ob evangelisch oder katholisch. Alle 10 Minuten. Tack, tack, tack. Die kommen nicht mehr nach in den Standesämtern mit den Austritten. Das ist jetzt momentan eine Welle, die sicher ein bisschen durch Corona gefördert worden, weil jetzt sich auch ein bisschen, wie sagt man das so, Streu vom Weizen und so, ist egal. Auf jeden Fall, es trennt sich was. Aber wir leben in einer Zeit, wo das etablierte, fromme, religiöse, wohl organisierte Christentum sein Ding verloren hat. Bonhoeffer hat man nicht verstanden. Man hat es nicht verstanden. Und erst recht nicht, was Jesus gesagt hat, wo sein letzter Wille sich ausgedrückt hat. Deswegen möchte ich nochmal beten. Jesus, dein Wille soll uns so wichtig werden. Er ist so kostbar. Und wenn du wenige Stunden vor deinem Tod nur noch eines dir gewünscht hast, dass wir eins sind, wie du im Vater eins bist und wie du mit uns zusammen eins sein willst, dann merken wir erst, was für eine Dimension an Leben mit dir noch vor uns liegt. Wir können nicht genug dich lieben, nicht genug dich verehren und nicht genug auf die Knie gehen bei dem Gedanken, dass du uns unendlich liebst. Segne du diese Gemeinde hier und lass sie zu einem Mittelpunkt werden für Menschen, die dich suchen. Amen.